HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Am Mikrofon Angela Fitsch.
Alle, die nicht gerne Instant-Brühe trinken, sollen aufstehen.
300.000 Leute mit ansteigender Tendenz im Süden. 400.000 Menschen in Hamburg. 100.000 in Berlin. Und 500.000 in Bonn.
Jetzt oder nie! Demokratie! Jetzt oder nie! Demokratie!
Freies Forum! Freies Forum!
Freiheit für die Inhaftierten! Freiheit für die Inhaftierten!
Alle Menschen, die ein besseres Leben wünschen, sollen aufstehen!
Die Menge jubelt. Die Menschen schwenken Europafahnen, tragen Europamützen und halten Schilder in die Höhe. Auf ihnen steht: Gemeinsam Europa besser machen.
Demonstrationen gegen etwas gibt es oft genug, aber was mich hier beeindruckt, ist wirklich, dass Leute einfach friedlich zusammenkommen und Europa halten wollen. Das finde ich fantastisch.
Fünf Millionen Menschen sollen es am Ende sein, wenn es nach Jonas Lüscher geht. Der Schweizer Schriftsteller will in ganz Europa am 13. Oktober Menschen auf die Straße bringen für ein solidarisches Europa gegen Hass und Nationalismus. 1310 nennt sich die Bewegung. Lüscher und seine Mitstreiter wollen vor allem diejenigen mobilisieren, die die gegenwärtige Entwicklung in Europa besorgt beobachten, aber bisher nicht handeln wollten oder konnten. Die Demonstration soll da ein ermutigendes Zeichen setzen. Wir, also die Anhänger eines geeinten, nicht mehr nationalistischen Europas, sind in der Mehrheit. Dieses gute Gefühl können Demonstrationen ihren Teilnehmern sicher verschaffen. Aber was bewirken sie darüber hinaus? Und vor allem, haben die Teilnehmer tatsächlich ein gemeinsames Ziel? Die großen Demonstrationen von 1989 besiegelten immerhin das Ende der DDR. Mit der folgenden Wiedervereinigung waren viele der Demonstrierenden allerdings dann sehr unzufrieden. Die legendäre Bonner Demonstration gegen die Nachrüstung gehört zu den identitätsstiftenden Mythen einer politischen Generation. Auf der Linken war aber in der Sache erfolglos. Bevor wir also loslaufen oder nicht, bleibt noch Zeit zu fragen, wofür demonstrieren wir, wenn wir demonstrieren? Das ist Thema des Tags heute. Der erste Teil unseres Titels lautet: Vor dem Sofa liegt die Straße. Und bevor wir auf die Straße gehen, sollten wir uns nochmal den Aufruf 1310 genauer anschauen. Claudia Sauter hat es für uns getan.
5 Millionen Europäer sollen gemeinsam ihre Stimmen erheben gegen Nationalismus und für ein vereintes Europa. Und zwar am Samstag, am 13.10. So steht es im Aufruf, den der Schweizer Schriftsteller Jonas Lüscher und der österreichische Philosoph Michael Zichy im Sommer veröffentlicht hatten. 5 Millionen, immerhin fast 1% der Bevölkerung Europas. Warum die das tun sollen? Weil menschliche Würde, Freiheit und Frieden nicht für selbstverständlich genommen werden könnten. Es ist der zentrale Gedanke in diesem Aufruf, der vieles beklagt. Den wachsenden Nationalismus, die Intoleranz, Furcht vor Fremden, Sehnsucht nach starken Männern, die Erosion des Rechts. Viele Prominente aus Kultur und Geisteswissenschaft haben unterzeichnet. Unter ihnen der australische Historiker Christopher Clark, Autor des Bestsellers »Die Schlafwandler, wie Europa in den Ersten Weltkrieg zog«. Außerdem die beiden Träger des Friedenspreises des deutschen Buchhandels, Navid Kermani und Caroline Emke, sowie der frühere französische Kulturminister Jack Lang. Die genannten sind nicht Teil einer identischen Alterskohorte von Intellektuellen. Jack Lang ist fast 80 Jahre alt, Christopher Clark bald 60, Caroline Emke und Navid Kermani Anfang 50. Aber sie bekräftigen mit ihrer Unterschrift, dass sie etwas gemeinsam haben, dass ihnen Nachdenken und Schreiben nicht mehr genügt. Sie wollen handeln und sich auf der Straße zeigen. Und der Aufruf zeigt Wirkung. In über 2 Dutzend europäischen Städten organisieren zivilgesellschaftliche Gruppen die lokalen Demonstrationen. In der tschechischen Hauptstadt Prag ist beispielsweise der dortige Ableger von Pulse of Europe zuständig, der vor 2 Jahren in Frankfurt gegründeten Bürgerinitiative. In Polen rufen die Organisatoren sogar in 7 Städten zur Demonstration am 13.10. auf. Das ist sicher kein Zufall. In Polen sind liberale Kräfte politisch in der Minderheit. Der Druck der nationalkonservativen Mehrheit wächst. Auch in der ungarischen Hauptstadt Budapest ist für den kommenden Samstag eine Demonstration angemeldet, dort, wo der ungarische Regierungschef Viktor Orbán die illiberale Demokratie durchzusetzen versucht. Der Bogen der europäischen Städte, die mitmachen, spannt sich von Schweden bis nach Nikosia, der geteilten Hauptstadt von Zypern. Durch sie läuft eine sogenannte grüne Grenze, die seit 1983 türkische Besatzer von griechischen Bewohnern trennt. Friedenstruppen der Vereinten Nationen müssen sie überwachen. Europäisch vereint ist dort nichts. Auch in Nürnberg hoffen die Organisatoren auf rege Beteiligung an der Demonstration. Es ist die Heimatstadt des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder. Er wird mutmaßlich am Samstag nicht mitlaufen. Er muss nämlich bis zur letzten Sekunde, bis zum Tag der bayerischen Landtagswahl, für die ungeteilte Macht seiner CSU kämpfen. Aber das ist eine andere Geschichte. Auf Europa wird sie dennoch Einfluss haben.
Und auch in Frankfurt soll dem Aufruf gefolgt werden. Los geht's am Samstag am Opernplatz um 14 Uhr. Und wenn es gut läuft, dann werden es 5 Millionen sein, die auf Europas Straßen und Plätzen demonstrieren werden, um ein Zeichen zu setzen gegen Nationalismus und für Freiheit und für Frieden. Einer der beiden Ideengeber, wir haben es gerade schon gehört, ist der Schriftsteller Jonas Lüscher. Ich grüße Sie, guten Abend.
Guten Abend.
Sie haben Großes vor, Herr Lüscher. Wie entstand die Idee für 1310?
Ja, es war eigentlich eine Idee von mir und eben meinem Freund, dem Salzburger Philosophen Michael Sitschi. Wir telefonieren seit vielen Jahren regelmäßig und tauschen uns über die Politik aus und sahen uns zusehends beelendet und hatten irgendwann das Gefühl, es reicht uns nicht mehr, nur darüber zu reden. Wir möchten gerne ins Handeln kommen.
Und das haben Sie dann so eben in der Mittagspause miteinander besprochen oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, nicht in der Mittagspause, eher so spät abends, wenn wir zum Telefonieren kommen, aber ja, so ungefähr so.
Dann beim Weinchen, dann hat man sich darüber unterhalten. Offenbar hat Ihnen das Schreiben und Denken als Schriftsteller nicht mehr genügt. Warum nicht?
Es scheint mir einfach, dass es Zeiten gibt, wo das Schreiben zwar nach wie vor Sinn macht, das ist großartig, das trägt auch etwas dazu bei, aber wo es vielleicht mehr braucht, wo wir eben auf die Straße gehen müssen, wo wir konkret werden müssen, so.
Es gibt bereits die Bewegung Pulse of Europe, die sich in Frankfurt gegründet hat, die ähnliche Ziele verfolgt wie Sie. Man könnte ja auch sagen, wir schließen uns denen an. Warum sind Sie denen nicht gefolgt?
Weil wir ein etwas größeres Bündnis schmieden wollten und eigentlich Pulse of Europe von Anfang an mehr oder weniger mit einbezogen hatten auch. Aber es ging darum, was wir an Pulse of Europe so toll finden, ist, dass das wirklich dieser Pulsschlag symbolisiert, dass das immer wieder stattfindet. Wir hatten aber das Gefühl, es braucht jetzt mal so einen Elektroschock und ein etwas größeres Zeichen.
Ein Defibrillator, ein Schockgeber, der gezielte Stromstöße abgibt und zum Beispiel Herzrhythmusstörungen wie Kammerflimmern oder Kammerflattern beenden will. Das klingt ziemlich brachial. Meinen Sie es auch so?
Ja, brachial ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber wir hatten auf jeden Fall das Gefühl, es ist wichtig, jetzt mal auch laut zu werden, weil eben auch die Gegenseite sehr laut ist und sehr, sehr viel Presse kriegt. Und vielleicht deswegen auch der Eindruck entsteht, diese Gegenseite wäre so groß, aber eigentlich haben wir immer noch die Überzeugung, dass eine Mehrheit der Europäer sich für eine liberale Demokratie einsetzen mag.
Der Aufruf ist schwammig gehalten, sage ich mal. Ganz bewusst haben Sie in einem Interview erklärt. Aber wer soll da sich eigentlich versammeln? Wer sind wir?
Es ist eben der kleinste gemeinsame Nenner, den wir versucht haben zu formulieren. Und zwar wollen wir alle Kräfte ansprechen, die sagen, wir sehen den Nationalismus als Gefahr, als Rückschritt und wir sehen unsere Zukunft in einem demokratischen Europa. Und es ging eben nicht darum zu sagen, wie wir uns dieses Europa vorstellen, weil das ist natürlich ein Riesenthema, über das wird im kommenden Europawahlkampf auch genug gestritten, sondern jetzt ging es mal darum zu sagen, wir versammeln uns alle, die wir uns auf diesen kleinsten gemeinsamen Nenner einigen können. Wir brauchen Europa.
Ich habe trotzdem die Frage für Sie vorgesehen, welche Vorstellung Sie eigentlich von Europa haben, dessen Vielfalt und auch Vielstimmigkeit von Politikern ja sehr gerne beschworen wird.
Ja, die Vielfalt und Vielstimmigkeit ist natürlich eine der Stärken Europas und trotzdem bin ich der Meinung, dass es gewisse Demokratiedefizite gibt, dass da strukturelles Änderungen braucht, dass wir sehr wahrscheinlich in Fragen der Außen- und Wirtschaftspolitik enger zusammenarbeiten müssen, dass wir vor allem in gewissen Bereichen viel, viel mehr Solidarität zeigen müssen. Ich meine, das Dublin-III-Abkommen ist ja ein Ausbund an unsolidarischem Das muss zum Beispiel dringend geändert werden. Aber das ist eben meine Meinung und ich glaube, es gehen jetzt auch Leute auf die Straße, die das wiederum anders sehen, die gerade wirtschaftspolitisch ganz andere Vorstellungen haben. Und das ist auch schön, weil diese Gruppen diesmal miteinander auf die Straße gehen. Und das verbindet sie eben, dass sie bereit sind, in einem demokratischen Prozess auszuhandeln, wie Europa aussehen soll. Mhm.
Sie wollen ein Zeichen setzen und gehen davon aus, dass es immer noch eine Mehrheit gibt, die eine liberale, soziale und auch proeuropäische Haltung teilt. Was macht Sie da so sicher?
Ich bin nicht sicher. Es ist eine Hoffnung. Aber ich finde, es gibt auch Anzeichen dafür, dass es tatsächlich so ist. Weil wir müssen ja doch zugeben, dass die rechtspopulistischen Parteien, die wirklich gegen Europa arbeiten, in sehr, sehr vielen Ländern eben nicht die stärkste Kraft sind.
Das heißt, in gewisser Weise dient diese Demonstration auch der Selbstvergewisserung?
Ja, das tun Demonstrationen, glaube ich, immer. Also es ist immer auch wichtig zu sehen, man ist eben viele, man hat Verbündete, man steht nicht alleine da. Und gerade jetzt haben wir im europäischen Kontext gesehen, dass diese Organisationen aus Ländern, wo die Lage viel dramatischer ist als in Deutschland, nämlich Italien, Polen, Ungarn, dass die wahnsinnig dankbar sind zu sehen, es kommt eine gesamteuropäische Initiative und sie sind mit ihren Problemen nicht alleine gelassen.
Die Signale auf Ihren Aufruf sind enorm. Es gibt etliche prominente Unterzeichner. Was, wenn die 5 Millionen am Samstag nicht zusammenkommen überall in Europa?
Das finden wir nicht so. Die 5 Millionen waren so ein Zeichen, ein erstes. Aber ich glaube, auch wenn wir die nicht erreichen, und das werden wir sehr wahrscheinlich nicht, so wie es aussieht, ist es ein Erfolg, weil es sind nämlich nicht 2 Dutzend Städte, sondern es sind mittlerweile über 50 Städte in Europa dabei. Und es wird eine große Sache. Und alleine, dass in über 50 Städten in gut 15 Ländern Leute auf die Straße gehen, das ist, glaube ich, das Zeichen, das wir brauchen.
Mehr Informationen unter www.1310.org. Jonas Lüscher, ich danke Ihnen herzlich. Eben war schon von Pulse of Europe die Rede, gegründet vor 2 Jahren von einem Frankfurter Ehepaar, das etwas tun wollte gegen die zersetzenden nationalistischen und EU-feindlichen Kräfte. Das funktionierte bestens. Innerhalb eines Jahres schafft es die Bewegung, mehrere 10.000 Menschen auf die Straße zu bringen. Aber inzwischen ist es ruhiger geworden. Warum? Das hat Hanna Immich recherchiert.
Eine Pulse of Europe-Demonstration im März 2017. Damals im Vorfeld der Wahlen in den Niederlanden und Frankreich gingen jede Woche in vielen Städten in ganz Europa mehrere 10.000 Menschen auf die Straße.
Demonstrationen gegen etwas gibt es oft genug, aber was mich hier beeindruckt, ist wirklich, dass Leute einfach friedlich zusammenkommen und Europa halten wollen. Das finde ich fantastisch.
Gegründet wurde Pulse of Europe 2016 in Frankfurt vom Rechtsanwalt-Ehepaar Sabine und Daniel Röder.
Alle hatten Sorge, dass, wenn Marine Le Pen die Wahlen in Frankreich gewinnen würde, tatsächlich das Ende der EU nahen würde. Und das hat vielen Leuten Angst gemacht. Und das war der Treiber dafür, dass zu unseren wöchentlichen Demos ganz viele Leute gekommen sind.
Fast 5 Monate lang hielt der Zulauf an. Doch dann ebbte die Begeisterung ab. Es wurde ruhiger um die proeuropäische Bewegung. Daniel Röder nennt 2 Gründe für diese Entwicklung.
Es ist so, dass sich das verbraucht. Leute nicht ad infinitum auf eine unbestimmte Zeit einfach immer wieder kommen. Und das Zweite ist, diese Angst ist nicht mehr so da. Also dieser neuralgische Punkt, Frankreich-Wahl, das ist nicht da. Und viele haben die Europafahnen eingerollt, in den Keller gestellt und das Gefühl für sich mitgenommen, nachdem Macron Präsident geworden ist, war ja alles gut.
Aber Pulse of Europe sei nicht weg, sondern nach wie vor aktiv und kämpferisch, sagt Daniel Röder. Man wolle allerdings weg vom dauerhaften wöchentlichen Format hin zu einzelnen Großaktionen, bei denen man sich auch mit anderen europäischen Bewegungen zusammentun möchte.
Wir werden tatsächlich schauen, dass wir ganz konkret anlassbezogen Aktionen machen. Und Aktionen und Kampagnen bedeutet eben nicht nur demonstrieren, sondern das können auch andere Formate sein.
Pulse of Europe möchte auch die konkrete politische Beteiligung an der Basis stärken, mit sogenannten Hausparlamenten.
Dann kann sich jeder bei uns als Gastgeber registrieren, lädt 4, 5, 6 bis 8 Leute zu sich nach Hause ein, die diskutieren ein Thema und geben dann eine konkrete Rückmeldung auf einzelne Fragen. Das sammeln wir und dann gibt es ein Feedback an den politischen Empfänger. Und der wird dann wieder unsere Entscheidungen der Hausparlamente in seine konkrete Arbeit einfließen lassen und dann eine Rückmeldung geben.
Die erste Runde dieser Hausparlamente ist abgeschlossen. Thema waren die transatlantischen Beziehungen und die Frage, ob sich Europa nach der politischen Kehrtwende in den USA neu aufstellen muss. Der politische Ansprechpartner in Berlin, Michael Roth, Staatssekretär im Außenministerium. Ende Oktober wird es in Berlin eine Diskussionsrunde mit ihm und allen interessierten Gastgebern der Hausparlamente geben. Und dann gehen die Hausparlamente in die nächste Runde. Denn gerade im Blick auf die Europawahl im nächsten Mai sei ein Engagement in Sachen Europa wichtiger denn je, sagt Pulse of Europe-Gründer Daniel Röder.
Sie sind sehr kritisch, weil befürchtet wird und auch zu befürchten steht, dass ein Drittel des Parlaments nationalistisch besetzt sein wird und sich dann die Institutionen von innen aushöhlen werden. Deswegen ist die nächste Europawahl von immenser Bedeutung.
Pulse of Europe will dazu beitragen, die Wahlbeteiligung zu erhöhen, die beim letzten Mal sehr niedrig war. So sollten möglichst viele Menschen wählen gehen, um Europa und die Idee von Demokratie wieder zu stärken.
Und Pulse of Europe schließt sich auch dem Aufruf 1310 von Jonas Bücher an. Wir lassen jetzt mal Robert Coover ran, den amerikanischen Schriftsteller, der in seinem Roman Die öffentliche Verbrennung den Fall des Ehepaares Rosenberg aufgreift, das 1953 wegen Rüstungsspionage hingerichtet wurde. Ein finsteres Kapitel der amerikanischen Geschichte, geschrieben und erzählt aus der Perspektive des damaligen Vizepräsidenten Richard Nixon. Der begibt sich in eine demonstrierende Menge, die in seiner Angst zum Mob auf der Straße wird, dem er so allerlei andichtet, obwohl noch gar nichts passiert ist.
»Was ist das, John?«, fragte ich. 12.000 von denen sollen sich heute hier versammeln, Mr. Nixon«, sagte mein Chauffeur. Ich bemerkte, dass wir auf Schrittgeschwindigkeit verlangsamt hatten. Vor uns um den Dupont Circle war ein furchtbarer Stau. Ich griff nach meiner Zeitung. 12.000 was? Demonstranten, wissen Sie, wegen der Atomspione.« »Ich gehe zu Fuß, John«, schrie ich und sprang aus der Limousine. Es dauerte einen Moment voller Panik, bis ich begriff, dass ihr Ziel nicht mein Büro im Senatsgebäude war, sondern nur der oberste Gerichtshof. Das erleichterte mich, jedenfalls bis ich erkannte, dass mir das Schlimmste noch bevorstand. Mein Weg durch den Park und über die Pennsylvania Avenue, durch dieses ganze gesetzlose Gesindel zum Tor des Weißen Hauses. Ich begann zu bereuen, dass ich spontan aus dem Auto gesprungen war.« Wissen Sie, ein Mob handelt nicht intelligent. Seine Mitglieder denken nicht unabhängig voneinander. Sie denken nicht vernünftig. Sie neigen zu irrationalen Handlungen, sogar dazu, sich gegen den eigenen Anführer zu richten. Jeder Einzelne im Mob ist feige. Nur gemeinsam, aufgehetzt von einem Anführer, scheint ein Mob mutig zu handeln. Weil der Mob dumm ist, ist es entscheidend, ihn mit unerwarteten Manövern zu konfrontieren. Geh in die Offensive, keine Panik, tu das Unerwartete, aber nicht etwas Übereiltes. Ich wusste das alles. Trotzdem war ich zu Tode erschrocken und konnte kaum denken.
Robert Coover und sein Roman Die öffentliche Verbrennung. Sie hören den Tag in HR2 Kultur. Heute haben wir getitelt Vor dem Sofa liegt die Straße, wofür wir demonstrieren. Für demokratische Reformen und für ein Ende des Machtmonopols der SED versammelten sich am 4. November 1989 eine 500.000 Menschen auf dem Alexanderplatz in Berlin. Und damit wurde diese Demonstration zur größten nicht staatlich gelenkten Demonstration in der Geschichte der DDR. Organisiert worden war sie von mehreren Ostberliner Theaterleuten. Auf ihren hübsch gemalten Bannern Botschaften wie diese hier: Glasnost ist keine Banane. In Ost und West wurde darüber berichtet, über diese Demonstration, und man achte auf die feinen Unterschiede.
Guten Abend, meine Damen und Herren, zur aktuellen Kamera. In Berlin haben heute Hunderttausende für die Verwirklichung der Verfassungsartikel 27 und 28 über das Recht auf Meinungspresse und Versammlungsfreiheit demonstriert. Wie die Initiatoren der Protestdemonstration gegenüber ADN erklärten, schätzen sie die Zahl der Teilnehmer auf rund 500.000.
Es wird eine Demonstration von mehreren Hunderttausend, die gegen 10 Uhr am Gebäude des ADN beginnt. Von Anfang an, und dieser Eindruck wird sich fortsetzen, beherrschen Ruhe und Besonnenheit den kilometerlangen Zug.
In der DDR sind heute so viele Menschen wie nie zuvor für demokratische Reformen auf die Straße gegangen. Während der Kundgebung in Ost-Berlin forderten sie ein Ende des Machtmonopols der SED.
Als der Zug am Gebäude der Volkskammer vorbeizog, lockerte sich die Stimmung. Besonders originelle oder besonders mutige Sprüche wurden häufig beklatscht. Vor wenigen Tagen noch undenkbar. Die Wände des Staatsratsgebäudes wurden mit Parolen beklebt. Pluralismus statt Parteimonarchie steht da jetzt zu lesen. eine ostdeutsche Klagemauer.
Darüber hinaus kommen immer wieder die Themen dieser Tage zur Sprache. Ein breites Spektrum natürlich und dazu noch äußerst differenziert.
Wir sind gewillt und wir lernen. Unverdrossen, mit Widerspruch, mit Pfeffer und Salz zu leben. Und wir werden die Produktivität des Widerspruches nutzen. Das Zentralkomitee der SED, das am Mittwoch zusammentritt, wird das mit seinem angekündigten Aktionsprogramm messbar machen.
Glasnost in der Deutschen Demokratischen Republik.
Wir haben in diesen letzten Wochen unsere Sprachlosigkeit überwunden und sind jetzt dabei, den aufrechten Gang zu erlernen.
Wir sind das Volk, das ein kräftiges Zeichen setzte für die Demokratie und aufbegehrte gegen einen Machtapparat, den es einfach nicht länger wollte. Die Veranstalter sprachen sogar von 1 Million Menschen, die gekommen waren. Aber wie viele Leute tatsächlich auf dem Alexanderplatz passten an jenem 4. November 1989, wer weiß das schon. Dr. Simon Theune vom Institut für Protest- und Bewegungsforschung, guten Abend.
Hallo.
Macht's die Masse bei einer Demonstration?
Naja, wenn viele Menschen zusammen auf die Straße gehen, ist das erstmal ein Signal. Da tut sich was, das sich nicht mehr ignorieren lässt. Ob das jetzt um politische Entscheidungsträgerinnen geht, aber auch in den Medien. Bei sehr großen Protesten, also wenn da viele Hunderttausend auf der Straße sind, dann sind auch die Teilnehmenden ergriffen, weil man merkt, hier passiert gerade was Großes. Das heißt, nach außen ist es Symbol für die Dringlichkeit von einem Anliegen, nach innen ist es auch eine Bestärkung für die Leute, die da sind.
Geht's dann noch um den Inhalt oder rückt der dann weitestgehend in den Hintergrund?
Deswegen sind die Leute ja da. Es geht den Leuten immer darum, dass sie ein Anliegen auf die Straße tragen wollen. Und wenn das mit vielen Leuten passiert, dann ist das natürlich viel kraftvoller.
Entsesselt die Ärsche, riefen 1989 in der DDR, ich sag mal, mutige Menschen, geht wählen. Das war einer der größten Demo-Aufrufe aller Zeiten. Oder ich habe nochmal geblättert nach einem anderen. Oma runter vom Balkon unterstützt den Vietcong, ein Slogan Ende der 60er Jahre, wo harmlose Rentner zur Rebellion aufgefordert wurden. Braucht es eigentlich solche Slogans, an die man sich erinnert? Symbole, Ikonografien, die die Wirkung verstärken?
Ja, solche Slogans, die bringen natürlich die Forderungen von so einer Demonstration auf den Punkt, also zumindest die, denen das besonders gut gelingt, die setzen sich durch. Die können dann auch zum Aushängeschild einer Bewegung werden. 1989 war ja der Ruf, wir sind das Volk. Das ist natürlich überzeugender, wenn das 600.000 Leute rufen, eher als wenn das 6.000 oder 60 Leute rufen. Und das ist auch ein Beispiel dafür, dieses wir sind das Volk, wie sich Bewegungen auch über Sprache in das gesellschaftliche Gedächtnis einschreiben.
Es kommt vermutlich auch ganz gut, wenn es prominente Unterzeichner oder Unterstützer gibt, oder?
Ja, das spielt auch eine Rolle. Also auch gerade für die Medienberichterstattung ist das wichtig, wenn Prominente dabei sind. Die leihen aber meistens der Bewegung nur die Stimme. Die sind in seltenen Fällen auch dauerhaft wirklich integriert in die Bewegung und sind in die Organisation mit eingebunden.
Aber was geht von diesen prominenten Unterzeichnern eigentlich für ein Signal aus?
Das ist ein Zeichen dafür, dass es eben nicht irgendwelche Leute sind, sondern dass das ein Anliegen ist, was breit getragen wird, was auch über die Prominenten viele Leute anspricht.
Steht dahinter auch dieses Wir sind mehr, so wie es häufig auch in Aufrufen für jetzige Demonstrationen heißt?
Wenn es viele solche Prominente gibt, dann ist das natürlich auch ein Zeichen dafür, dass man sehr unterschiedliche Bereiche aus der Gesellschaft auch hinter sich bringen kann. Das kann durchaus sein, ja.
Wenn wir nochmal kurz zurückgucken, eine der größten Demonstrationen war ja auch die im Bonner Hofgarten 1981, wo die Menschen gegen die Nachrüstung und den Atomtod und für die schöne Idee des Weiterlebens demonstrierten. Mit dem Blick von heute ist die Friedensbewegung an diesem Punkt wohl gescheitert, denn die Abrüstung hat es so nicht gegeben. Bleibt aber dennoch das Signal an die Welt, da waren viele, die ihren Widerstand auf die Straße brachten?
Na, zumindest haben wir weitergelebt seit den 80er Jahren. Also insofern, ob das jetzt allein der Erfolg der Friedensbewegung ist, ist nochmal eine andere Frage. Aber Bewegungen wirken ja auf sehr unterschiedlichen Ebenen. Also sie verschieben die öffentliche Meinung, sie beeinflussen politische Entscheidungen. Aber sie prägen und verändern auch politische Biografien. Und dass wir überhaupt über die Friedensbewegung reden, zeigt ja, dass sie auch ein wichtiger Teil der Geschichte ist, wie wir über den Ost-West-Konflikt reden, über Außenpolitik. Also man merkt, da ist was hängen geblieben von dieser dieser großen Demonstration und den Protesten, die sich darum gruppierten.
Ich weiß nicht, wie Ihre Wahrnehmung ist, aber in den Nullerjahren ist der Bundesbürger für mein Empfinden etwas träge geworden. Jetzt regt er sich und hält auch Gerichte und Polizei in Atem, ob er gegen die Startbahn am Frankfurter Flughafen kontinuierlich immer montags demonstriert, was aus dem öffentlichen Fokus weitgehend verschwunden ist, oder aber den Hambi, den Hamburger Forst, retten will. Ist Deutschland wieder mehr Demorepublik geworden?
Also es gibt tatsächlich Konjunkturen im Protest, also Zeiten, wo das stärker in den Mittelpunkt rückt, wo Menschen auch eher bereit sind, auf die Straße zu gehen als sonst. Aber das ist eher eine wellenförmige Bewegung. Also tatsächlich war es Anfang der Nullerjahre weniger Thema, aber tatsächlich hat es immer auch viele Proteste gegeben. Die sind nicht nur so im Rampenlicht. Aber jetzt in den letzten Jahren hat sich das eben sehr stark auch öffentlich, in der öffentlichen Diskussion abgespielt, dass Demonstrationen wieder ein Mittel geworden sind, um sich politisch einzubringen.
An was denken Sie denn da, an welche Proteste in den Nullerjahren?
Also es gab zum Beispiel die globalisierungskritische Bewegung, die nicht besonders große Proteste auf die Straße gebracht hat, aber mit Attac und so weiter dafür gesorgt hat, dass wir Globalisierung anders betrachten und auch die Gestaltbarkeit von Globalisierung als eine politische Aufgabe begriffen haben. Wir haben die Proteste von Geflüchteten, auch in den Nullerjahren damals schon, die auch sehr erfolgreich gewesen sind, Restriktionen abzubauen. Das ist jetzt alles wieder eingerissen worden, aber auch da sieht man Proteste, die einen Erfolg gehabt haben, die aber in der Öffentlichkeit gar nicht so stark wahrgenommen worden sind.
Wenn wir nochmal zu unserer Eingangsbetrachtung zurückkehren, die Masse macht's bei einer Demonstration, dann will der Schriftsteller Jonas Lüscher genau das. Er will nämlich 5 Millionen Menschen auf die Straße bringen für ein geeintes Europa und gegen den Nationalismus, ein ziemlich ambitioniertes Vorhaben für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, gegen das man kaum etwas haben kann. Oder vielleicht doch, weil die gespaltene Gesellschaft, von der immer erzählt wird, noch mehr gespalten wird und die Polarisierung wächst?
Wenn dann Hunderttausende oder sogar Millionen für ein geeintes Europa und für die Geltung der Menschenrechte auf die Straße gehen, dann ist für mich jetzt nicht die Frage, wer wird da ausgeschlossen. Es geht ja eher darum, um ein Signal zu setzen, dass an vielen Stellen Grenzen übertreten werden, die gerade eine offene und freie Gesellschaft in Frage stellen. Und das sowohl in der öffentlichen Debatte als auch durch politische Entscheidungen. Darauf sollen diese Demonstrationen hinweisen und auch darauf, dass diese Grenzüberschreitungen durch viele Leute nicht toleriert werden. Insofern hat das Potenzial, ein wichtiges Zeichen zu werden. Und es ist vor allen Dingen auch eine Gelegenheit, mit dieser Haltung sichtbar zu werden, weil sehr lange ist ja die Diskussion geprägt worden durch einige relativ kleine Demonstrationen von Rechtspopulisten und Neonazis, die dann genommen wurden für eine Stimmung im Land, die wir aber gar nicht so wirklich einschätzen können. Wie sieht es denn tatsächlich aus bei den Menschen?
Das heißt, dieser Aufruf, der es ja erstmal ist, hätte das Zeug für eine Bewegung zu werden?
Das würde ich so nicht sagen. Das knüpft natürlich an bestehende Bewegungen, wie
Pulse of Europe zum Beispiel.
Pulse of Europe ist, oder ob das Proteste sind gegen die Asylpolitik in der EU, die Seebrücke und so weiter. Oder die Proteste, die es in Bayern gab gegen den Rechtsruck in der CSU. Da ist ja schon sehr viel da und das ist sozusagen ein Ausdruck, der dann noch hinzukommt und der vor allen Dingen auch diese europäische Dimension stärker betont, weil wir haben ja in vielen europäischen Ländern schon Regierungen von rechtspopulistischen bis hin zu rechtsradikalen Parteien.
Dr. Simon Theune, ich danke Ihnen für Ihre Zeit. Wir tauchen nochmal ein in die Demonstration, in die der Präsident Richard Nixon gerät, in dem Roman Die öffentliche Verbrennung von Robert Coover. Nixon macht sich da zu Fuß auf durch das, wie er sagt, gesetzlose Gesindel, womit die Demonstranten gemeint sind, die aufbegehren gegen die Hinrichtung des Ehepaares Rosenberg.
Intuitiv ging ich einfach weiter. Ich sah es sofort. Diese Menge war ganz und gar feindlich. Sie sind alle verseucht, dachte ich, hielt mein Kopf gesenkt und stampfte voller Hoffnung voran. Bisher hatten sie mich nicht bemerkt. Noch ein Block, über den verdammten Platz, aber der schien endlos. Ich betete zu Gott, dass er mich sicher durchbrächte. Ich betete zu Onkel Sam, zu meiner Frau Pat, im Namen Jesu Christi. Ich pfiff leise mit zusammengebissenen Zähnen. Was mich am meisten beunruhigte, war der gedankenlose Hass in ihren Gesichtern. Dieser Mob, bemerkte ich, ist ein mörderischer Mob. Ich hatte den Verdacht, dass einige von ihnen auch Rauschgift genommen hatten. Und ich befürchtete, dass sie, wenn sie mich sehen, völlig außer Kontrolle geraten würden. Sie trugen Plakate, schrien und schienen Dinge aufzuheben, um sie später zu werfen. Es machte mich beinahe physisch krank, den wütenden Wahn in den Augen dieser Teenager zu sehen. Und noch etwas machte mich krank. Ich fühlte absoluten Hass auf die abgebrühten kommunistischen Agitatoren, die diese Kinder in diesen irrationalen Zustand getrieben hatten. Ich wollte sie anbrüllen, beißen oder irgendetwas, aber irgendwie behielt ich mich im Griff, denn ich wusste, dass ich vor allem meine Gefühle kontrollieren und ruhig denken musste. Die Probe auf Führungsstärke ist, ob man, wie Kipling sagt, die Fähigkeit hat, den Kopf zu behalten, wenn die anderen ihn verlieren. Mittlerweile rannte ich beinahe, die Schultern gekrümmt wie ein Buckliger, verzweifelt schnaufend.
Sie hören den Tag in H2 Kultur. Vor dem Sofa liegt die Straße, wofür wir demonstrieren. Im Aufruf 1310 des Schweizer Schriftstellers Jonas Lüscher heißt es, gegen Nationalismus und für ein geeintes Europa. In diesem geeinten Europa werden wieder Grenzen gezogen, Grenzkontrollen durchgeführt, obwohl es sie gar nicht geben sollte. Denn nach dem Schengen-Abkommen wird normalerweise nur an den Außengrenzen kontrolliert. Aber seit 2015, seit den vermehrten Flüchtlingsbewegungen, haben Deutschland und andere Länder wieder Kontrollen an ihren Binnengrenzen eingeführt. Entgegen den Wünschen der EU-Kommission. Aber wen schert das schon? Nenad Stefanov, Historiker und Koordinator am interdisziplinären Zentrum Border Crossings der Humboldt-Universität Berlin. Guten Abend.
Guten Abend.
Es gibt eine Rückkehr der Grenzen in Europa. Welches Bedürfnis der Menschen steht dahinter?
Es ist sicherlich nicht nur ein Bedürfnis, aber was vielleicht in diesem Zusammenhang interessant sein kann, ist das Bedürfnis nach Eindeutigkeit in unübersichtlichen Zeiten. Und es ist vielleicht auch eine Kompensation für das Ende des Versprechens sozialer Prosperität. Das bedeutet, dass in Situationen, in denen scheinbar klar ist, dass die Menschen nicht mehr diese Hoffnung entwickeln können, wie sie sich vielleicht noch in den 60er, 70er oder 80er Jahren entwickeln konnten, dass da ein Reflex dann auftritt, in dem dann gesagt wird, davon können nicht mehr alle profitieren, von sozusagen sozialer Wohlfahrt, sondern das ist nur noch dann für unser Volk da. Mhm.
Grenzen, um sich abzugrenzen und ein Stück ethnische Homogenität zu leben. In Deutschland setzt das vor allem die AfD um, sage ich mal. Was beobachten Sie in anderen Ländern, was die geschlossenen Grenzen angeht? Ist diese Vorstellung mittlerweile eine weit verbreitete?
Ja, ich denke, man kann es als europäisches Phänomen bezeichnen. Das sind keine nationalen Spezialitäten mehr. Das hat eine europäische Dimension. Wir können uns ja einfach mal die Staaten aufsagen. Von Ost nach West, Polen, Ungarn, Österreich, Italien. In Frankreich gab es am Horizont diese Drohung sozusagen, dass Marine Le Pen die Regierung übernimmt. Das heißt, es ist ein gesamteuropäisches Phänomen. Es rekurriert nicht unbedingt auf irgendwelchen traditionellen nationalen Spezifika. Und ganz besonders, wenn wir uns Ost-Mitteleuropa anschauen, da stand ja 89 für Central Europe, für Zentraleuropa, das alte habsburgische Zentraleuropa, der Toleranz, der Multiethnizität und wurde sozusagen dem wilden Mythen umrankten Balkan entgegengestellt, wo Mythen immer wüten. Und jetzt zeigt sich aber tatsächlich, dass das nicht an bestimmte Regionen gebunden ist, sondern überall auftreten kann.
Sie sprechen den Balkan an, die Dämonen des Nationalismus hat man eben lange auf den Balkan auch projiziert. Sind die dann längst zu uns zurückgekehrt, diese Dämonen des Nationalistischen?
Ich würde vielmehr sagen, dass sie nie richtig weg waren. Also man muss ja auch bedenken, dass Nationsverständnis im deutschen Kontext auch schon immer von einer Abstammungsgemeinschaft auch geprägt gewesen ist, dass es sich um eine biologische Abstammungsgemeinschaft handelt. Es ist ja bis hin in diese Diskussion um doppelte Staatsbürgerschaften gegangen. Also wer darf Deutscher sein, wer kann nicht Deutscher sein? Das heißt, latent war es auch in dieser Gesellschaft vorhanden. Es ist etwas in den Hintergrund gerückt. Aber wie wir gesehen haben, es ist auch immer wieder aktivierbar.
Bleiben wir nochmal bei den Nationalismen in verschiedenen Veröffentlichungen. Gehen Sie auf Ähnlichkeiten zwischen Ex-Jugoslawien und Europa ein. Ist die Politik also des ehemaligen serbischen Präsidenten Slobodan Milosevic eine Blaupause für heutige Nationalismen?
Also es gibt zumindest bestimmte Parallelen. Klar, wir müssen natürlich erstmal voraussetzen, das war die Zeit des Endes des Kalten Krieges. Das war ein autoritäres Herrschaftssystem, aber in dessen Dämmerungsphase hat Milosevic die Straße entdeckt. Also im Gegensatz zu den übrigen Politikern hat er sich geriert, wie das heute die Anführer der Populisten tun. als Mann des Volkes sozusagen. Und das ist ganz wichtig, das ist auch elementar meiner Ansicht nach für den Populismus heute. Es geht nicht in erster Linie um ein Führerkult, sondern es ist ein Kult des Volkes. Und Politiker wie Milosevic haben dann gesagt, sie sind die Vox Populi, sie sind das Sprachrohr des Volkes, bringen sozusagen die ganz authentischen Bedürfnisse unvermittelt und ungefiltert hervor, die das Volk vermeintlich haben würde.
Und die Fremdbestimmung wurde dann durch Homogenität überwunden. Aus Projektionen wurden reale Grenzen, um nochmal auf diesen Begriff der Grenzziehungen zu kommen. Was heißt das für uns in Europa?
Also es heißt zweierlei. Einerseits, was diese Prozesse angeht, niemand ist davor gefeit. Wir haben sicherlich starke Institutionen, die existieren sozusagen natürlich immer weiter, aber es gilt, diese Eskalationsdynamiken zu beachten, die aus Populismen hervorkommen. Das heißt, populistische Praxis kann kein Individuum richtig zufriedenstellen, weil es muss immer versuchen, die schwierig bleibende Wirklichkeit mit dieser Fantasie von homogener Gemeinschaft irgendwie auszusöhnen. Und das ist ganz anstrengend. Es produziert Frustration. Das heißt, es werden immer weitere Forderungen sozusagen nach Reinheit gestellt werden können. Das ist das eine, was diese fatale Eskalationsdynamik angeht. Das andere ist, was unsere Analyse dieser Prozesse angeht. Gerade vor diesem Hintergrund der jugoslawischen Erfahrung hat sich jetzt gezeigt, dass es nicht produktiv ist, auf Ethnokategorien zurückzugreifen. Das heißt, es bringt uns nicht sehr viel, wenn wir von den Franzosen, von den Deutschen, von den Italienern oder was auch immer sprechen, sondern dass wir auf die gesellschaftlichen Prozesse gucken und uns fragen, warum für so viele Individuen in einer Gesellschaft plötzlich die Volksgemeinschaft so viel Attraktivität verheißt. Ja? Also das wäre auch eines der Momente, die wichtig wären.
Ein Plädoyer gegen reale neue Grenzen und gegen die Grenzen im Kopf. Nenad Stefanov, Historiker und Koordinator am interdisziplinären Zentrum Border Crossings der Humboldt-Universität Berlin. Herzlichen Dank. Bleibt die Frage, was ist eigentlich ein geeintes Europa? Eine Fiktion? Ein schöner Traum? Andreas Meyer-Feist hat nach Antworten auf diese Fragen gesucht.
Das geeinte Europa, nur ein Mythos, ein Fall für spätere Geschichtsbücher, so könnte es kommen, hieß es schon vor 40 Jahren. 1979 gab es die ersten Europawahlen, kaum jemand interessierte sich dafür. Umso lauter das Werben für mehr Europa vom damaligen CDU-Oppositionsführer Helmut Kohl.
Dass wir die politische Einigung Europas wollen, dass wir das Ziel haben, europäische Politik wieder aus einem Munde zu machen.
Das kommt einem bekannt vor. Sowas hört man auch heute wieder, wie auch andere Gedanken aus jener Zeit wieder aufgetaucht sind.
Dass da zwei eine Art Quasi-Direktorium bilden. Wir sind für das ganze Europa und für jene europäische Vorstellung, wie sie begründet wurde, schon in den römischen Verträgen.
Vor 40 Jahren herrschte der Glaube, dass nur Deutschland und Frankreich das ganze geeinte Europa schaffen könnten, mit einem Zweier-Direktorium, was Helmut Kohl nicht gefiel. Ein Gedanke, der in geänderter Form längst wieder aufgetaucht ist. Und das wirklich geeinte Europa behindert, glaubt EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker.
Es braucht immer noch die deutsch-französische Antriebskraft, aber sie reicht nicht mehr. Es braucht viele Kleine, die das Gaspedal mitdrücken, damit jedwedes Bremsmanöver, das von Größeren eingeleitet würde, schon im Vorfeld nicht stattfindet, weil man dann weiß, es trägt den Wagen aus der Kurve.
Trotz europäischer Wiedervereinigung, Euro und Binnenmarkt, die Distanzierung der Bürger vom geeinten Europa ist unübersehbar. Das müsste nicht sein, sagt Jean-Claude Juncker, wenn sich alle Politiker an die Spielregeln halten würden.
Alle müssen den Eindruck haben, man strebt eine europäische Einigung an, auch wenn man versucht, sogenannte Nationalinteressen, die legitim sind, mit unter Dach und Fach zu bringen.
Klein gegen Groß, Ost gegen West, Süd gegen Nord. Das geeinte Europa, eine Fiktion? Für Ungarns Botschafter in Berlin, Peter Czarkos, kommt es auf die Perspektive an.
Die Frage ist, ob wir eine europäische Identität anstatt der nationalen Identitäten haben können. Wir denken nicht. Man braucht in jedem Land, in jeder Nation die Identität selbst zu definieren, was die nationale, kulturelle, religiöse Identität anbelangt. Und die Gesamtsumme ist eigentlich das, was wir hier in Europa in einer Gemeinschaft erleben, als eine europäische gemeinsame Identität.
Doch auch die sieht der ungarische Botschafter in höchster größter Gefahr, wenn sich Polen oder auch Ungarn schon bald am EU-Katzentisch wiederfinden, wegen rechtsstaatlicher Mängel.
Und darüber sollte man sich wirklich so schnell wie möglich sich auseinandersetzen. Sonst kommen wir in eine Phase, wo vielleicht andere sagen, die ganze Osterweiterung, sogar die Einigung Europas war ein Fehler.
Das geeinte Europa, geht das überhaupt ohne die Nationalstaaten aufzugeben, wozu niemand bereit ist? So weit will Jean-Claude Juncker nicht gehen.
Es braucht den Nationalstaat, die sofortige Nähe dessen, was man kennt. Das darf man den Menschen auch nicht wegnehmen. Ich bin gegen das Konzept der Freistaaten von Europa.
Jean-Claude Juncker glaubt weiter an das geeinte Europa, von dem Europa derzeit weiter entfernt ist denn je. Er selbst wird es nicht mehr vollenden. Viel Zeit bleibt nicht mehr.
Wir sind Erben der Kriegsgeneration, aber wir sind die Letzten, die dieses Erbe wirklich auf dem europäischen Kontinent endgültig verankern können. Das sagt mir mein Gefühl.
Dann mal los. Der Glaube an ein geeintes Europa verbunden mit einer großen Verantwortung als Erben der Kriegsgeneration. Gerald Knaus, Vorsitzender des Thinktanks Europäische Stabilitätsinitiative in Berlin. Guten Abend.
Guten Abend.
Haben Sie eine Idee davon, was ein geeintes Europa sein könnte?
Ja, also ich glaube, man muss zwei Dinge erreichen. Man muss einerseits das bewahren, was wir erreicht haben, nämlich ein Europa, in dem kein Land vor dem anderen Angst haben muss, in dem wir nicht geheime Rüstungsprogramme haben, die gegeneinander gerichtet sind, in dem Krieg unvorstellbar scheint, in dem Grenzen offen sind und in dem vor allem auch Politik auf der Grundlage der Menschenrechtskonvention und der grundlegenden Werte beruht, die nach dem Zweiten Weltkrieg eine Utopie waren, aber die heute verwirklicht sind. Das zu verteidigen, dieses grenzenlose, friedliche, auf Vertrauen aufbauende, demokratische, Menschenrechte hochhaltende Europa, ist heute schwieriger als früher, weil wir heute eine Gruppe von Feinden haben, die das angreifen, aber es ist nicht weniger wichtig.
Viele sehen Europa in einem beklagenswerten Zustand, zerrissen, gespalten, Gefahr laufend, sich in Einzelteile zu zerlegen. Wenn Sie an Europa denken, sagen Sie dann auch im Sinne von Enzensberger, ach, Europa?
Also ich muss dazu sagen, das Bild, das manche zeichnen, dass wir vor vielen Jahrzehnten Kriege hatten und dass wir heute vergessen, wie Kriege in Europa aussehen, das trifft auf viele meiner Generation ja nicht zu. Ich bin in Österreich aufgewachsen, ich war Jahre in Bosnien. Ich erinnere mich an fürchterliche Kriege in den 90er Jahren. Also die jungen Menschen, die in ehemaligen Jugoslawien auf die Welt kamen, meiner Generation, die waren alle entweder Flüchtlinge oder haben gekämpft. Ich habe erlebt, wie Krieg in Georgien ausgebrochen ist. Ich habe in der Ukraine gelebt, wo jetzt auch seit vielen Jahren Krieg herrscht. Das heißt, dieses Ach, Europa hat natürlich immer eine Berechtigung, solange irgendwo auf unserem Kontinent gekämpft wird. Und das war auch in den letzten 30 Jahren der Fall. Und das Gefährliche, was diese Kämpfe verbindet, war immer die vorige Mobilisierung durch Intellektuelle von Nationalismus. Bevor die Menschen zu den Waffen greifen, verwenden sie Worte, um ihre Feinde als Verräter und Gefahr und Unmenschen zu bezeichnen und zu mobilisieren. Da müssen wir aufpassen, das müssen wir lernen, nicht nur aus der Zeit im frühen 20. Jahrhundert, sondern auch aus den letzten Jahren.
Ach, Europa sagen natürlich auch diejenigen, die weniger Europa wollen. In Paris und Berlin lautet das Mantra gegen diese Krise: mehr Europa, mehr Vergemeinschaftung, mehr Mut zum Aufbruch. Was schlagen Sie vor?
Ich glaube, das hängt sehr davon ab, welches Europa, welche Werte dem zugrunde liegen. Auch Milosevic, der ehemalige serbische Diktator, der den Balkan in Kriege gestürzt hat, hat immer davon gesprochen, dass er Europa verteidigen will. Aber das Europa, das er verteidigen wollte, war das Europa von ethnisch geprägten Nationalstaaten, die aggressiv sind nach außen. Was wir wirklich wollen heute, ist ein Europa, das sich auf Grundwerte konzentriert und diese verteidigt. Ob das dann auf nationalstaatlicher Ebene oder in Brüssel stattfindet, ist weniger wichtig als was die Werte sind. Und ich glaube, dass es auch klar ist, je mehr Europa zusammenwächst, desto mehr politische Konflikte gibt es. Also wir haben heute einen großen Konflikt, wie wir in der EU damit umgehen, dass in manchen Mitgliedstaaten Rechtsstaatlichkeit in Frage gestellt wird. Die Unabhängigkeit von Gerichten etwa heute in Polen. Da hilft uns Rhetorik von mehr Europa nur dann weiter, wenn wir auch Mechanismen entwickeln, wie wir auf solche Entwicklungen so eingehen, dass dann am Ende eine Mehrheit der, in diesem Fall polnischen Bürger, sagt, wenn in Europa über uns diskutiert wird, dann werden unsere Rechte verteidigt. Denn die Nationalisten versuchen, diese Diskussionen dazu zu nützen, Europa weiter zu spalten. Und das kann auch bedeuten, in manchen Bereichen zu sagen, hier ist die Lösung eher auf der Ebene von Koalitionen von Staaten zu finden. Also ich glaube zum Beispiel im Bereich der Flüchtlingspolitik, dass europäische Institutionen in den letzten Jahren gezeigt haben, dass sie da nicht die richtige Adresse sind, um humane, mehrheitsfähige Lösungen zu finden. Dass es da eher darum geht, Koalitionen betroffener Länder zusammenzubringen. Also das Entscheidende ist, welches Europa, nicht mehr oder weniger, und ob die Werte derjenigen, die sagen, das liberale Zeitalter, das Zeitalter der Menschenrechte ist vorbei, sich am Ende durchsetzen, vor allem auch bei den Jungen, oder die Werte derjenigen, die sagen, die Lehre aus dem Faschismus, dem Kommunismus, dem autoritären Systemen, die es in fast allen Ländern unseres Kontinents im 20. Jahrhundert gab, ist es vor allem die Gewaltenteilung, Rechtsstaatlichkeit und Demokratie zu verteidigen. Und das geht besser, wenn die Staaten mit offenen Grenzen kooperieren.
Aber im Moment scheinen sich ja die EU-Strategen auf den kleinsten gemeinsamen Nenner verständigt zu haben. Ich sag mal, Abwehr von Flüchtlingen und Aufbau einer Verteidigungsunion. Kann Europa tatsächlich nur so überleben?
Ich glaube, die große Diskussion ist heute, ob in einer Welt, in der die meisten Industriestaaten keine Flüchtlinge aufnehmen, katastrophale Asylsysteme haben. Ich verweise auf die Vereinigten Staaten oder Donald Trump oder auf Japan, wo auch niemandem Schutz geboten wird. In dieser Situation muss der reichste Kontinent der Welt ein Zeichen setzen, dass es möglich ist, einerseits das Recht auf Asyl zu bewahren, aber andererseits dafür auch Mehrheiten zu finden. Mehrheiten von einer Bevölkerung, die beides will, nämlich Kontrolle der Grenzen und weiterhin Empathie und Respekt für etwa das Prinzip, dass wir Leute nicht ertrinken lassen. Diese Mechanismen zu finden, das ist eine große europäische Herausforderung. Und das Problem ist, wir haben heute in vielen europäischen Ländern Regierungen, politische Parteien mit Einfluss an der Macht, die diese Konflikte nicht lösen wollen, sondern die davon profitieren wollen, weil sie ein ganz anderes Europa wollen. Ein Europa, das sich von den Menschenrechten abkehrt. Und diesen Kampf, den müssen liberale Pro-Europäer viel aggressiver führen, als wir das in den letzten Jahren getan haben. Mhm. Die neuen Feinde Europas sind viel geschickter. Sie sind in den sozialen Medien viel präsenter als viele Pro-Europäer. Und was besorgniserregend ist, in vielen Umfragen sieht man, dass die unter 25-Jährigen in vielen unserer Länder eher weniger tolerant sind als die Älteren in der Bevölkerung. Weil sie vielleicht andere Medien konsumieren und weil in diesen anderen Medien intolerante Gruppen viel stärker präsent sind.
Das heißt, es gibt ein erhebliches Infektionsrisiko, aber wäre es möglicherweise ein Mittel, um nochmal auf den Anfang unseres Gesprächs zurückzukommen, sich auf die Straße zu begeben und für ein geeintes Europa zu demonstrieren?
Ich glaube, es ist ganz wichtig zu zeigen, dass das, was wir heute haben, nicht selbstverständlich ist, dass es Leute gibt, die sich dessen bewusst sind, dass es tatsächlich Engagements bedarf, also auf die Straße gehen und zu sagen, wir überlassen die politische Debatte nicht den destruktiven Feinden unserer Stabilität und demokratischen Ordnung, ist wichtig. Aber man muss darüber hinausgehen. Der nächste Schritt muss dann sein, zu sagen, was bedeutet das für die Politik, für die Europawahlen im Mai 2019 und wie setzt man denen, die dieses Europa zerstören wollen, effektiv etwas entgegen. Und man darf eines auf gar keinen Fall machen, glauben, dass die Zeit automatisch für die EU läuft. Die EU gibt es, weil vor wenigen Jahrzehnten Generationen von Politikern nach schrecklichen Erfahrungen Lehren gezogen haben. Und diese Lehren, an die müssen wir uns tatsächlich immer erinnern. Und die wichtigste Lehre ist, dass wenn Bürger sich nicht engagieren, wegschauen, nicht aktiv sind, dass dann auch kleine Minderheiten mit hoher Energie unglaublich viel Schaden anrichten können, wie wir das heute bei manchen Rechtspopulisten in manchen europäischen Mitgliedsländern schon sehen.
Gerald Knaus, Vorsitzender des Thinktanks Europäische Stabilitätsinitiative in Berlin. Jetzt gehen wir nochmal auf die Straße, beobachten aus sicherer Perspektive den Präsidenten Richard Nixon, der sich bei einer Demonstration unter den Mob, wie er sagt, gewagt hat und der ihm immer unheimlicher zu werden scheint. Nachzulesen in Robert Covers Buch Die öffentliche Verbrennung. Ein Roman, der den Fall des Ehepaares Rosenberg aufgreift, das 1953 wegen Rüstungsspionage hingerichtet wurde.
Ich wurde langsamer. Ich fürchtete, einen Herzinfarkt zu bekommen. Der Mob wandte sich zu mir und kam näher. Es war wesentlich, das wusste ich, direkt durchzubrechen. Wenn ich jetzt zurückwich, dann hätte das nicht nur bedeutet, dass sie Richard Nixon eingeschüchtert hätten, dann hätten die Vereinigten Staaten selber den Schwanz eingeklemmt und wären vor einer kommunistischen Schlägertruppe davongerannt. Sie waren fast bei mir, ich hielt abrupt an. Dann peilte ich nach vorne. Alle müssen überrascht gewesen sein. Als ich erstaunt von meinem eigenen Mut direkt auf sie zuging, wich der Mob zurück. Ich erkannte, dass das von höherer Warte gesehen eine neue Runde in jenem ewigen Wettstreit war, der seit Anbeginn der Zeit zwischen denen ausgetragen wird, die an das Recht auf freie Meinungsäußerung glauben und denen, die mit Pöbelmethoden gegen dieses Recht ankämpfen. Mit diesem Gedanken hätte ich mich beruhigen können, aber ich hatte keine Zeit, denn einer der Redelsführer, ein typischer, hartgesottener kommunistischer Funktionär, stellte sich mir in den Weg und hielt mich auf, kalter Hass in den Augen. Und ich bemerkte, als ich weiterging, dass ich der Ruchlosigkeit und Entschlossenheit, dem Fanatismus des Feindes gegenüberstand. Er öffnete den Mund, ich fühlte mich wie damals im Löwenkäfig mit Schieber. Oh mein Gott! Entschuldigen Sie, Mr. Nixon, sagte er, während die anderen sich um uns sammelten und mich zwangen, nahe an ihn heranzugehen. Könnte ich ein Autogramm haben? Was? Schrie ich. Ich bemerkte zum ersten Mal, dass die Plakate, die sie trugen, Aufschriften hatten wie »Tod den jüdischen Verrätern«, »Grillt die Rosenbergs«. Da fiel mir auf, das war meine eigene Anhängerschaft.
Und dann ist doch alles wieder gut. Dann wird der Mob zum Wir und wir sind meistens mehr, wenn wir uns denn vom bequemen Sofa endlich aufgerafft haben. Hoffen wir mal, dass es sich nicht um ein Sofa handelt, wie in Fontanes Effie Briest. Darin heißt es nämlich, das Sofa ist nach einem altmodischen Versenkungsprinzip gebaut und wer sich ihm anvertraut, ohne vorher einen Kissenturm untergeschoben zu haben, der sinkt ins Bodenlose. Das war der Tag. So viel von uns. Mein Name ist Angela Fitsch. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.